Die Klimakrise ist eine der drängendsten Herausforderungen unserer Zeit. Unser Planet steht vor einer beispiellosen Bedrohung durch den Klimawandel, der durch menschliche Aktivitäten verursacht wird. Die Auswirkungen sind bereits spürbar. Steigende Temperaturen, extreme Wetterereignisse, schmelzende Gletscher und steigende Meeresspiegel sind nur einige der beunruhigenden Anzeichen für den fortschreitenden Klimawandel.
Dürren in Afrika, Hitzewellen in Europa, Starkregen in Asien. Millionen Menschen sind laut dem neuen Bericht der Weltorganisation für Meteorologie vom Klimawandel und seinen Folgen betroffen.
Die Spielwiese, auf der ich mich bewegt habe, auf der das alles stattgefunden hat, die habe ich immer als unzerstörbar betrachtet. Aber das ist nicht die Realität.
Der Weltklimarat hat diese Woche einen Bericht rausgebracht. Der sagt, dass die Lage auf unserer Erde wegen des Klimawandels sehr ernst ist.
Braunkohle ist die klimaschädlichste Art, Strom zu erzeugen. Und Deutschland ist der weltgrößte Braunkohleförderer und hat viele jahrzehntealte Kraftwerke.
Neueste Forschungsergebnisse, unter anderem vom Tropus-Institut in Leipzig, zeigen nun, dass ein weiterer Prozess an dieser UV-Schutzschicht nagt, die durch den Klimawandel immer häufiger rennen.
Wir sind in den Top 5 Emittenten, die dazu beigetragen haben, dass die Klimakrise zu dem werden konnte, was ist, weil wir billig auf diese Kohle gesetzt haben, unter anderem.
Auf der Vatnajökull, Europas größter Gletscher, wird immer kleiner. Mehr als 10 Milliarden Tonnen Gletschereis verliert Island jedes Jahr. Grund ist, da ist sich die Wissenschaft einig, der Klimawandel.
Aus Versehen mit Absicht. Ein neuer Podcast auf Spotify.
Und damit ein herzliches Willkommen zu Aus Versehen mit Absicht. Heute mal etwas in anderer Stimmung. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Aber als ich das geschnitten habe, ist mir richtig die Luft weggegangen, weil irgendwie, wenn man sich das anhört an verschiedenen Quellen, merkt man dann doch, wie ernst das Thema ist. Und damit sage ich Hallo an Elisa und Henny.
Hi.
Also mir wurde Gänsehaut versprochen und ich hatte auch ein bisschen zumindest Gänsehaut. Ja, also richtig gutes Intro. Und ich will dazu auch nochmal betonen, das war meine Idee, das so zu machen. Selbst wenn du die Idee schon vorher hattest, der Erste, der es ausgesprochen hat, war ich. Nur so einmal kurz für die Props.
Ihr habt es gerade schon gehört, wir sind zu dritt. Elisa, wer bist du?
Ja, hallo. Ich habe gehört, ihr wollt euren Podcast über Klima sprechen und dann dachte ich mir, warum nicht? Ich bin Klimagerechtigkeitsaktivistin bei Fridays for Future und unter anderem auch Pressesprechende. Und weil ich mich tagtäglich damit beschäftige, war das, glaube ich, einfach eine willkommene Gelegenheit, um dabei zu sein. Und deshalb war ich total froh über die Anfrage und hoffe, ich kann heute hier was Gutes zu beisteuern.
Erzähl mal ein bisschen was über dich. Wie bist du darauf gekommen? Warum Friday for Future? Warum ist dir das Klima so wichtig? Mal eine richtig plumpe, dumme Frage für den Anfang vielleicht.
Ich bin vor ungefähr 2,5 Jahren zur Klimagerechtigkeitsbewegung gekommen. Ja, ich hatte so eine Art Schlüsselmoment, wenn es ums Klima ging. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als ich in der Schule war und über das Klima gesprochen wurde, hat man irgendwie so auf Schulbücher verwiesen und dann waren da so Bilder von Orten, an denen irgendwie Dürre herrscht oder Dürre herrschen soll vor allem. Es wird häufig über die Zukunft gesprochen und dass immer nur so alles in der Zukunft total schlimm sein wird, wenn wir jetzt nicht damit aufhören. Oder es waren ganz viele auch Eisbären, die dann als Symbolbilder genutzt wurden. Und mir hat so ein bisschen der Bezugspunkt gefehlt dadurch, dass es alles immer in die Zukunft projiziert wurde, die Folgen, und dass so keine richtigen Menschen zu sehen waren auf den Bildern, sondern immer nur so Eisbären oder Bäume. Und ich war immer so, es ist voll wichtig, dass man sich dafür einsetzt, aber ich weiß nicht, ich war eher so aktiv, wenn es um Ungerechtigkeiten ging und war auf antirassistischen Demos, ich war auf Demos für Geflüchtetenrechte und dann dachte ich mir halt, ich priorisiere das irgendwie stärker, als mich jetzt für Bäume oder irgendwelche Eisbären einzusetzen. So blöd das vielleicht auch klingt. Und irgendwann habe ich gecheckt, dass es beim Klima oder dass es jetzt gar nicht darum geht, in der Klimagerechtigkeitsbewegung fürs Klima oder so zu kämpfen, sondern tatsächlich für die Menschen. Dass wir die Hauptbetroffenen sind unter anderem und einfach aktuell auch laut des neuesten Weltklimaratberichts bis zu 3,6 Milliarden Menschen bedroht sind. Also die leben in Regionen, die akut durch die Klimakrise bedroht sind. Und als ich das verstanden habe, dass das Klima vor allem uns Menschen bedroht und dass es eigentlich total gut ist, dass die Menschen gemacht ist, weil das heißt, dass wir auch daran was verändern können. So, und dass es keine Naturgewalt ist, die einfach so über uns herbricht und wir gar keine Möglichkeit haben, dem etwas entgegenzusetzen, sondern im Gegenteil, nur wir die Möglichkeit haben, durch unsere Aktionen etwas zu verändern. Und ja, als ich so diesen Schlüsselmoment irgendwie hatte, für mich und verstanden habe auch, dass ich mich zum Beispiel, gerade wenn ich mich für Geflüchtetenrechte einsetze, mich auch fürs Klima oder für Klimagerechtigkeit einsetzen muss, weil einfach sehr viele Menschen aktuell schon aufgrund der Klimakrise fliehen. Da war mir klar, ich muss mich organisieren in die Richtung und so bin ich zu Fridays for Future gekommen.
Ich habe gerade mal nachgedacht, mir wurde in der Schule, glaube ich, nicht ein einziges Mal suggeriert, dass es der Welt nicht gut geht, dass es der Erde nicht gut geht. Ich glaube, es wurde noch nie in der Schule in meiner Zeit über die Klimakrise gesprochen. Es geht immer halt nur um das, was man lernen muss, aber ich frage mich, ob das mittlerweile anders ist, weil es ja dann doch stärker thematisiert wird.
Ich würde mal sagen, dazu kann ich ja wohl optimal was sagen, ja. Ich als Lehrer. Ich finde es sehr spannend, also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, kann ich mich auch nicht wirklich erinnern, viel dazu gemacht zu haben. Das ist jetzt aber auch mittlerweile schon etwas her. Und ich bin jetzt Lehrer für eigentlich Physik und Mathematik, aber eben auch für Chemie und Biologie. Und ich habe erst letzte Woche und in der Woche davor genau das Thema eigentlich auch behandelt mit einer 8. Klasse. Und was sehr spannend war, was ich halt persönlich sehr spannend finde, ist, dass da schon ein ziemlich großes Bewusstsein eigentlich dafür war. Was sind eigentlich so die Gründe und Ursachen? Also wir haben über absterbende Wälder gesprochen. Darum ging es hauptsächlich. Also Gefahr zum Beispiel von Monokulturen, Fichtenwälder, die irgendwie aus wirtschaftlichen Gründen eben angepflanzt werden, die man auch bei mir direkt an der Schule, sind wir dann auch hingegangen, Exkursion, 5 Minuten Fußweg, da ist eben so eine Fichtenmonokultur, die musste abgeholzt werden wegen Borkenkäferbefall und sowas. Und dann hat man so ein bisschen mit denen die Ursachen besprochen und ohne großartig was dazu gemacht zu haben, kam eben schon ja Klima, Trockenheit, Erwärmung, Klimawandel, Giftstoffe und was auch immer alles. Und diese Sachen sind irgendwie schon da, Sachen, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte vielleicht in meiner Schulzeit, aber diese Einordnung und dass das wirklich eine richtige Bedrohung ist, das finde ich, wird gar nicht deutlich in der Schule. Also das grundsätzliche Wissen wurde vielleicht vermittelt, aber die denken dann halt so, ist halt Teil der Welt, dass das halt so ist. Aber dass das irgendwie ein riesiges Problem ist, wird gar nicht so deutlich in der Schule.
Ich studiere auch auf Lehramt tatsächlich, Chemie und Geografie und Ich habe mich auch als Klimagerechtigkeitsaktivist, aber auch als Lehramtsstudierende dann eben mit den neuen Bildungsplänen in Hamburg beschäftigt und das war total spannend. Da wurde ich eingeladen zu einem Panel mit der SchülerInnenkammer, LehrerInnenkammer, um dann halt aus Klimagerechtigkeitsperspektive drauf zu blicken. Und es ist total krass, wie selbst bei Bildungsplänen, die heute erstellt werden und für 10 Jahre quasi den Stoff zementieren sollen, der dann gelehrt wird, selbst da das Ganze unfassbar stiefmütterlich behandelt wird. Also man sieht, dass das Ganze der Geografie zugeschoben wird als Thema. Also die Verantwortung wird total wegdelegiert. Ich meine, ich als zukünftige Geografielehrerin freue mich, dass ich das auch behandeln soll und dass es fest eingeplant ist. Allerdings ist es ja ein so vielschichtiges Thema und das gerade auch, da habe ich bei der Naturwissenschaft natürlich auch besonders nachgeschaut, wie das da aussieht und da muss es quasi nicht einmal erwähnt werden. Es gibt so, ich weiß nicht, in Hamburg ist es so, ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern ist, aber dass es jetzt immer so ein A- und B-Teil gibt in den Bildungsplänen. Im A-Teil spricht man quasi so über BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Da geht es um die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN. Und dann steht dann halt immer im B-Teil, wo dann aber konkret das, was gelehrt werden soll, quasi, wo so verpflichtende Sachen auch drin sind, stehen dann einmal so die stichpunktartig die Inhalte, die vermittelt werden sollen in dem Unterricht im jeweiligen Jahrgang. Und dann steht immer noch etwas zum B-Teil quasi und dann steht da so, ja, und hier bietet es sich auch an, bei diesem Themenbereich über das Klima zu sprechen. Aber das ist nicht verpflichtend. Und das steht so, in Chemie und Physik stand das so 3-4 Mal drin, dass man das mal machen kann an der und da, an dieser und an anderen Stelle. Ja, ansonsten war das irgendwie kein Thema und ich finde das total verheerend, gerade weil man in Chemie auch, Chemie und Physik sind prädestiniert dafür, als Fächer, das zu behandeln. Ich meine, Physik, was heißt das eigentlich? Also Klima und es ist quasi Klimaphysik, die Klimawissenschaft, die man sich da anschaut. Und in Chemie hast du dann auch die Gase, die du sowieso, Treibhausgase, die man sowieso im Unterricht behandelt, wo man das perfekt hätte verknüpfen können miteinander, so wie CH4, Methan oder CO2. Diese Gase werden sowieso behandelt im Unterricht und ich verstehe nicht, warum man da es nicht schafft, diese Brücke zu schlagen. Es ist so ein interdisziplinäres Thema. Es müsste überall eigentlich behandelt werden und nicht nur irgendwie fächerspezifisch, sondern tatsächlich so als ein einziges Phänomen, das einfach, genau, fächerumspannend quasi ist und all unsere Lebensfelder eben auch berührt. Also ich weiß nicht.
Ich kann mir richtig vorstellen, ich weiß nicht, ob das bei euch früher auch so war, Aber Deutschland ist ja so richtig bürokratisch und anstrengend teilweise. Und es war ja, ich weiß nicht, in der Grundschule war es ja zum Beispiel so, beim Sexualkundeunterricht mussten meine Eltern unterschreiben, dass der Lehrer das unterrichten darf. Und ich kann mir richtig vorstellen, dass es so eine Gruppe an Eltern gibt, die so sagt, hallo Klima, ich will meinem Kind doch keine Realität und Angst machen. Und dann muss man in Zukunft in Grundschulen so unterschreiben lassen, hiermit erlaube ich, dass mein Kind so ein bisschen von der Realität mitbekommt. Und kann man das richtig vorstellen, weil da so richtig deutsche Eltern hinter sind, die sich denken, ey, nee, das, also ich möchte mein Kind lieber in eine Fabelwelt schicken, in der alles gut ist und sich keine Gedanken machen muss. Das kann ich mir richtig vorstellen.
Ja, das heißt ja halt auch, dass man das Kind gar nicht drauf vorbereitet.
Ja, genau.
Auf die Realität.
Genau.
Und das ist doch viel gefährlicher, das einfach so in die Welt zu lassen und einfach so auch nicht einfach so die Verantwortung bewusst zu machen, die das Kind halt irgendwie haben wird oder wie ihr insgesamt haben als Deutschland. Also es ist auch einfach eine so meines Erachtens wieder eine sehr, sehr, sehr privilegierte Handlung, die man irgendwie dann auch nur hier ausführen kann, weil wie geht's denn den Kindern in Pakistan, die so in den Überschwemmungen quasi unterrichtet werden müssen?
Bevor wir zum großen, großen Thema kommen, wir haben jetzt so einen kleinen Eindruck bekommen von dir, hat Henny, ich habe tatsächlich gar keine Ahnung davon gehabt, dass er das macht, ein Quiz vorbereitet. Das machen wir mal quasi zwischen dem ersten und dritten Thema, haut Henny ein kleines Quiz raus und ich kann mir vorstellen, dass es in Richtung Klima gehen wird.
Ja, also ich habe mich natürlich nicht nur aufs Thema Klima beschränkt, denn Alex soll natürlich auch irgendwie ein Mitspracherecht haben und irgendwas Konstruktives dazu beitragen können. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, ein ähnliches Quiz zu nutzen, was wir schon mal gemacht haben. Und zwar habe ich eine Liste mit falschen und wahren Aussagen, die ich euch gleich nennen werde. Wir werden es aber nicht so machen wie beim letzten Mal, dass ihr schnell, schnell, schnell versucht rauszufinden und zu antworten, sondern ich gebe euch die Statements. Ihr dürft euch kurz darüber austauschen und gebt mir dann gemeinsam eine Antwort, ob das richtig oder falsch ist.
Vor allem sogar und Teamarbeit.
Teamarbeit, genau. Und dabei gibt es natürlich ein paar Sachen, für die Vorkenntnisse vielleicht nützlich sind, aber ein paar Sachen, wo Alex auch mitreden kann. Okay, Statement Nummer 1 habe ich für euch. Und zwar, die Berge der Welt werden größer wegen des Klimawandels.
Die Frage kann ich ja direkt abgeben. Ist das überhaupt möglich?
Ich weiß nicht, es klingt wie so eine Fangfrage. Ich weiß nicht, ob das überhaupt, ich überlege gerade, ob das möglich ist. Einfach so, ich frage mich, ob die das sich ausdehnen könnten wegen der Erwärmung. Aber es ist auch alles gerade eine Spekulation. Also
ich sage es für kleiner.
Also mir ist der Fakt nicht bekannt. Berge, also kommt halt drauf an, welche Berge jetzt auch, oder? Also wenn es jetzt welche sind mit Eisschilden drauf, ursprünglich, dann klar, wenn es wegschmilzt, ist halt.
Ja, also ist falsch. Wenn, also dann ergibt die Aussage keinen Sinn.
Ja, dann lass uns, ja, also müssen sie kleiner. Wir können sagen, ob sie Spaß oder nicht war, richtig?
Genau, nicht ja war. Oder nein. Also, genau.
Okay, dann sagen wir nein.
Ja.
Es stimmt aber tatsächlich. Und zwar kann man sich das ja in einem, wenn man sich das in einem Modell vorstellt, quasi, man hat irgendwie eine Badewanne und da ist eine Gummiente drauf oder so, in dieser Badewanne und da lege ich jetzt ein paar Eiswürfel drauf. Ja, dann wird die Ente natürlich schwerer und geht ein bisschen weiter unter. Und wenn die Eiswürfel jetzt wegschmelzen, dann wird das Gewicht dieser Ente oder was auf der Ente dann ist, ja weniger und die würde entsprechend einen größeren Auftrieb dann nach oben haben.
Okay. Das ist eigentlich ist der Berg der gleiche, er zeigt sich nur mehr.
Genau, der wird nach oben, also das Eis schmilzt, der ich sag mal ganz salopp, der Berg wird leichter und wird ein bisschen mehr nach oben gefedert durch die Landmasse da drunter.
Verstehe.
Ja. Das musst du jetzt aber auch erstmal beweisen, dass das Eis wirklich schmilzt, ne? Also, wenn du nennst dir keine Fakten, finde ich schon ein bisschen schwach von dir.
Jetzt habe ich aber auch natürlich Sachen dabei, um Alex die Möglichkeit zu geben, auch mitreden zu können. Und zwar ist das zweite Statement mal was ganz anderes aus der Natur, und zwar Gürteltiere sind kugelsicher.
Gürteltiere sind kugelsicher, tatsächlich schon. Gürteltiere sind kugelsicher, sehr dicke Hautschicht. Ich kann mir vorstellen, dass es sogar mal eine Zeit lang die Gürteltierjagd gab. Mit sowas einwenden,
ja.
Lisa?
Dann schließe ich mich dem an. Klingt so selbstsicher.
Es ist auch tatsächlich richtig. Gürteltiere sind kugelsicher. Ich habe dazu noch einen spannenden Artikel gefunden. Titel ist: Auf Gürteltier geschossen, Schwiegermutter getroffen. Ein Mann aus Georgia öffnete das Feuer, um ein Gürteltier beim Durchwühlen seines Gartens zu hindern. Diesmal blieb der Schütze unverletzt. Den Querschläger bekam stattdessen seine Schwiegermutter ab, die in 90 Meter Entfernung im Wohnwagen im Sessel saß. Und ich sag nur, glaube ich nicht. Also, ja. Ich sag, er hat auf die Schwiegermutter geschossen und dann meinte er, ja, da war so ein Gürteltier und dann habe ich drauf geschossen und so. Aber es gibt tatsächlich viele, natürlich in den USA, bestätigte Fälle von Leuten, die auf Gürteltiere geschossen haben und sich dabei selber verletzt haben.
Okay, dann wissen wir schon mal, was sie nicht tun. Ja. Oder wo wir eine gute Ausrede zu hätten.
Durch Treibhausgase oder durch den Ausstoß von Treibhausgasen werden Satelliten schneller.
Warum sollte das der Fall sein? Es gibt doch gar keine Luft in der Atmosphäre. Das kann ja gar nicht weggedrückt werden, rein theoretisch. Oder bin ich jetzt dumm? Oder sind die Satelliten so... Ah nein, sind die Satelliten noch nah an der Erde? Also redet man da noch von der Erde oder redet man da schon vom All?
Frage ich mich auch gerade, in welcher Höhe die nochmal...
Ja, ich weiß es nicht.
Ich überlege gerade... Also, du glaubst nicht? Ich weiß nicht, warum er die Frage stellen soll.
Ja, eben. Das ist ja das Gute. Das denke ich mir auch gerade. Warum stellt man so eine Frage? Weil
aber gleichzeitig hatten wir eben auch schon zweimal wahr. Aber ich frage mich auch so, warum? Weil, ich meine, wenn sich theoretisch, sagen wir mal, es würde sich noch in der Höhe befinden, wo die Treibhausgase irgendwie einen Effekt so hätten, wenn sie sich da anstauen und kumulieren, dann ist es, also von vornherein wäre es jetzt nicht so, dass es dann schneller würde, weil es sind ja theoretisch mehr Moleküle da, um das zu bremsen. Also so sehr intuitiv also gedacht gerade.
Also dann nein.
Und das dann aber, nein. Aber, warte. Es kann aber auch sein, dass natürlich dann irgendwie die Verbindungen da chemische Reaktionen eingehen, die dann doch zu einem schnelleren Auftrieb führen. Ich weiß es nicht. Wir sagen nein.
Okay, also bei Alex habe ich da auf jeden Fall eine sehr interessante Fehlvorstellung rausgehört, die auch sehr verbreitet ist bei Schülern und Schülerinnen. Und zwar, dass die Atmosphäre quasi irgendwann so eine Grenze hat. Und wenn ich da drüber bin, dann bin ich schwerelos. Und wenn ich da drunter bin, dann falle ich runter auf die Erde. Das habe ich da rausgehört bei Alex.
Ist nicht so?
Hat dich natürlich getriggert als Physiker.
Genau. Es stimmt aber tatsächlich. Also durch den Ausstoß der Treibhausgase werden in den höheren Bereichen der Atmosphäre wird die Dichte geringer. Und dadurch ist der Luftwiderstand kleiner und die Satelliten werden schneller. Ja. Genaue thermodynamische Zusammensetzungen und so.
Ja.
Nächste Frage ist, eine Stunde Netflix setzt so viel CO2 frei, als würde ich mit meinem Golf von Hamburg nach Bremen fahren.
Erstmal haben wir letzte Woche, ich weiß gar nicht, ob wir das in der Folge oder privat besprochen haben, aber da wolltest du mir ein schlechtes Gewissen machen, weil da hast du mir nicht genau gesagt. Nein, das war's gar nicht, du. Um Gottes Willen, ich verwechsel dich gerade mit anderen Menschen. Irgendjemand hat mir neulich gesagt, dass diese Server von Netflix, da sind so viele, dass das komplett Kacke ist, also für den Klimawandel. Also die Aussage ist komplett richtig, glaube ich. Also ich glaube, dass das Streaming richtig, richtig schädlich ist, weil halt diese Server so viel Energie brauchen, Hitze und so. Ich glaube, ja.
Ich weiß auch, dass es sehr schädlich ist, aber die genaue Zahl jetzt, so wie viel das jetzt ausmacht.
Und Bremen ist nicht so weit.
Ja, ergibt grob Sinn. Es ist allerdings gar nicht ganz so viel. Also ich müsste nicht ganz von Hamburg bis nach Bremen fahren. Es sind ungefähr 15 Kilometer mit dem Auto fahren. Ja. Dann habe ich ungefähr das CO2-Äquivalent von einer Stunde Netflix. Was natürlich trotzdem irgendwie recht viel ist, finde ich.
Ja, als nicht Netflix-Konsumentin.
Lässt sich natürlich auf alles übertragen. Also selbst irgendwie eine Google-Suche hat ja einen bestimmten CO2-Wert, der dabei ausgestoßen wird, weil eben halt diese Server die ganze Zeit laufen oder generell, wenn man sich im Internet bewegt und all solche Dinge, die irgendwie aufs Internet zugreifen.
Guckst du gar kein Netflix oder gar kein Fernsehen?
Ach, tatsächlich gar kein Netflix. Fernsehen auch nicht, aber YouTube manchmal. Also kommt drauf an. Wenn ich mir jetzt was anschauen möchte, es gibt bestimmte Sendungen, die ich mir gerne anschaue, wie zum Beispiel Die Anstalt. Mhm. Aber dann schaue ich halt in der Mediathek nach, also richtig komisch, vielleicht ein bisschen Boomer-like. Aber dann gehe ich halt in die ZDF-Mediathek und schaue mir die neueste Folge dazu an. Aber ich habe tatsächlich nie irgendwie das Verlangen danach gehabt, viel Zeit auf Netflix zu verbringen mit Filmen oder Serien. Wenn ich mir einen Film anschauen möchte, gehe ich ins Kino. Genau, sonst verbringe ich weniger Zeit mit Streaming, würde ich sagen, als der Durchschnittsdeutsche.
Andere Frage, wo holst du dir deine Nachrichten her? Also wo guckst du, was in der Welt so passiert?
Da lese ich tatsächlich auch Zeitungen, aber häufig Online-Zeitungen. Also das ist natürlich dann auch, auch relativ relevant. Sei es Zeit Online, da habe ich auch ein Abo zu. Und dann, wir haben tatsächlich auf Telegram in der Klimabewegung, haben wir auch so einen Channel, wo, der nennt sich RE-Doppelpunkt Klimakrise, soweit ich weiß. Und der hat auch so 7000 Abonnenten und so zwei, drei Klimagerechtigkeitsaktivistinnen von FFF nehmen sich da täglich die Zeit zu, die drei wichtigsten klimabezogenen Nachrichten rauszusuchen und das zusammenzufassen. einmal und den Link dazu für den ganzen Artikel reinzuschreiben. Und die schaue ich mir tatsächlich an.
Sobald du Telegram sagst, ich weiß nicht warum, aber seit Corona hat sich Telegram für mich
konnotiert, ne?
Ja, komplett negativ. Ich denke bei Telegram automatisch an Corona-Leugner, riesengroße Gruppen. Ja. Ich glaube auch, dass Telegram noch, also ja nicht nur solche Gruppen hat, sondern hat auch sehr starke rechte Gruppen. Also für mich ist Telegram wie so ein Zusammenwurf aus gemeinen Menschen. Und dann denke ich immer gar nicht, dass es halt auch die andere Seite gibt, halt so, dass man sich halt Informationen über den Klimawandel holen kann. Da denke ich nicht mehr dran, weil das für mich, die App ist kaputt. Ja, ist ganz schlimm.
Wo eher dann Menschen drauf sind, die den Klimawandel leugnen.
Ja, genau. Ich sehe da eher Leute, die sich dann den Termin ausmachen, damit sie irgendwo hingehen können und protestieren können dagegen, dass alles, dass der Klimawandel eigentlich nur Fake ist und so. Ja.
Ja, verstehe ich. Also das sage ich auch immer wieder, wenn ich das erwähne, so nebenbei, dass wir uns da auch häufig organisieren, also in der Bewegung auf Telegram und damit kommunizieren, sind auch häufig Menschen total verdutzt, weil sie genau andere Menschen da vermuten. Und finde spannend, weil das Erste, was ich auf Telegram gemacht habe, damals vor ein paar Jahren, als ich mir das runtergeladen habe, war auch in so eine Wir-sind-mehr-Gruppe reinzugehen. Das war so ein, so eine Gruppe gegen Nazis halt und wo viele AntirassistInnen drin waren, um sich halt zu organisieren. Und klar, gibt es dann wahrscheinlich auch die andere Partie, die dann da ist. Aber das verbinde ich eigentlich mit Telegram.
Aber clever, das ist wiederum praktisch. Ne? Du kannst in so eine Gruppe reingehen und einfach sagen, ich finde auch Ausländer doof. Schreib mal mehr darüber und du holst dir einfach die Information von denen. Das ist ja komplett clever. Oh mein Gott.
Also, ohne jetzt irgendwie einen Tipp zu geben, dann geben zu wollen in die eine oder andere Richtung. Also gerne in die andere Richtung.
Ja, ich wollte gerade sagen, nein.
Also ihr könnt schon, also es gibt sehr gute Kommunikationsmöglichkeiten, auch digital, mit denen man sich gut organisieren kann, um halt effektiver gegen die ganze Scheiße anzugehen. Also es gibt ja auch einfach so viele Brände zu löschen, sage ich immer, auf dieser Welt. Es hilft schon, wenn sich Menschen irgendwie einem Thema widmen und an einem gemeinsam dann halt löschen.
Was dazu natürlich sehr spannend ist, auch gerade wenn du sagst, es gibt sehr, sehr viele Brände. Also das Quiz haben wir mal geschlossen, würde ich sagen. Habt ihr sehr gut gemacht, wenn ihr nichts dagegen habt.
Naja.
Aber du hast auch gerade schon gesagt, es gibt sehr, sehr viele Brände zu löschen. Es gibt sehr viele Probleme, die eigentlich aktuell irgendwie im Fokus sein sollten. Und dazu kommen wir dann eher auch schon zu den Sachen, ja, über die wir uns ein bisschen genauer unterhalten wollen. Das ist eben auch schon ein bisschen angeschnitten. Hast du das Gefühl, dass die Probleme, die wir heutzutage haben und eigentlich angehen müssten, also abseits von irgendwelchen Telegram-Gruppen und wie auch immer, hast du das Gefühl, dass das in den Mainstream-Medien, also in den ganz normalen Nachrichten, die um 8 laufen, genug repräsentiert ist?
Naja, wenn ich mir anschaue, wie viel Zeit und Raum irgendwie so die diversen Kulturveranstaltungen, also es ist auch total gut und wichtig, dass man über Sport und so weiter spricht. Aber wenn man sich anschaut, wie viel prozentual es irgendwie ausmacht, also klimabezogene Nachrichten und anderweitige Krisen, die dann behandelt werden, das ist schon sehr entmutigend manchmal als Person, die sich halt tagtäglich damit beschäftigt und dafür sorgen möchte, dass darauf Aufmerksamkeit liegt. Und dann sich halt anschauen, was eigentlich so porträtiert wird in den sogenannten Mainstream-Medien. Ja, manchmal ist es sehr frustrierend. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es entsprechend gut abgedeckt wird. Manchmal ist es ist ja auch so, dass die Klimakrise, um das einfach als Beispiel zu nennen, immer die Krise ist, die dann in den Hintergrund rückt. Also da kommt irgendwie die Corona-Pandemie und auf einmal ist das Thema Nummer 1, was ich auch nachvollziehen kann für eine bestimmte Weile. Aber es kann nicht sein, dass es immer, jede Krise, die kommt, die Klimakrise verdrängt. Und sie es auch nie irgendwie schafft, wirklich eine lange Zeit dann Medienaufmerksamkeit auf sich zu haben. Also nach der Corona-Pandemie dachte man, okay, jetzt ist es um und jetzt können wir uns vielleicht wieder gesamtgesellschaftlich auch weiterhin der Klimakrise widmen oder auch mal, dann kommt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. So, und jetzt ist es die nächste Nächte, die dann großgeschrieben wird, die nächste Krise, die dann unsere überschattet. Also es ist frustrierend, aber gleichzeitig hat man auch wenig Möglichkeiten, irgendwie anders als sich vielleicht selbst diese Channels dann zu schaffen, zum Beispiel, wenn wir wieder dabei sind, wo ich meine Nachrichten herkriege. Also genau deshalb gibt es ja diese Art von, also gibt es AktivistInnen, die sich extra in der Freizeit hinsetzen, um dann Nachrichten zu suchen, die klimarelevant sind, die uns betreffen und dann zusammenzufassen und sie uns gut aufzubereiten. Weil es einfach schwierig ist, ist in der normalen Medienlandschaft, wenn man tagtäglich normal Medien konsumieren würde, wie das der Durchschnittsbürger tut, auf diese Nachrichten zu stoßen. Also sie gehen so sehr unter, dass man es braucht, dass es nochmal irgendwo konsolidiert wird. Es ist auf jeden Fall ein schlechtes Zeugnis für die Medienlandschaft insgesamt. Und deshalb, ja, also kann ich das auf jeden Fall, kann ich das nicht gut heißen, wie es aktuell funktioniert. Es wird halt immer noch als ein Spartenthema behandelt, muss man sagen.
Was ich sehr spannend auch direkt dazu finde, zur Repräsentation einfach in den Medien, da musste ich neulich wirklich schlucken. Da habe ich in Anführungszeichen Nachrichten geguckt bei RTL, beim Durchseppen. Und ich fand es so spannend, egal was man sich anguckt, selbst bei RTL, wenn man Nachrichten sieht zu, was du auch sagst, Krieg in der Ukraine oder Corona oder so, das ist alles bierernst. Und die machen da immer ein Weltuntergangsszenario draus, dass man sich immer denkt, boah, kleiner hattet ihr es nicht, ne? Und dann geht's mal zwischendurch um Sachen wie Klima, weil es ja wieder in den Medien etwas mehr, und zwar, weil es so viel geregnet hat. Und dann wurde da die Frage so ein bisschen erläutert, jetzt hat's ja geregnet, jetzt müsste der Grundwasserstand, muss jetzt ja wieder überlaufen, müsste alles wieder tipptopp sein. Und dann haben sie da irgendwie so einen Bauern hingestellt, der auf so eine komische Art und Weise geredet hat, so das so verharmlost hat, dass ich mir echt dachte so, boah, das finde ich schon schlimm. Aber also der hat einfach mit einer lustigen Stimme einfach dann gesagt, ja, nee, also das Grundwasser, das ist trotzdem nicht groß genug. So durch den Regen, da müsste es viel mehr regnen. Und sagte dann, also hat richtig ernste Probleme angesprochen. An Beispiel Anbau von Weizen. Weizen ist eigentlich irgendwie ein Getreide, das hat unglaublich wenig Standortansprüche. Hat aber eben nicht so tiefreichende Wurzeln, eher so eine Flächenverwurzelung, kommt gar nicht ran ans Grundwasser. Und der Weizen, ja, Weizenanbau wird immer unattraktiver einfach in Deutschland, weil der Weizen mittlerweile einen Monat früher geerntet werden muss und dann auch nur halb so groß ist, wie er eigentlich sein müsste. Und der hat das so hingestellt, als wäre das gar kein Problem. Dass irgendwie der Weizenanbau einfach grundsätzlich gefährdet ist durch sowas wie Dürre. Und dann hat RTL auch irgendwie einen schnellen Cut gemacht und hat den Test gemacht zu den besten Nackensteaks oder sowas beim Grillfest. Und da habe ich auch so gedacht, dass, wie du auch schon sagst, das wird so als Spartenthema irgendwie behandelt und dieses eigentliche Problem wird gar nicht mal richtig dargelegt und auch nicht in einer Ernsthaftigkeit, in der man das eigentlich sich wünschen würde.
Ja, und eben habe ich ja auch gesagt, dass es irgendwie wirklich prozentual einen ganz kleinen Teil ausmacht, dem, was überhaupt so an Beiträgen gesendet wird. Und ich hatte mich auch, ich war neulich in Leipzig auf einem Panel, wo es genau darum ging, so Klimakrise und Medien, also inwieweit wird das Ganze so gut behandelt. Und da hatte ich mir auch so ein paar Zahlen dazu angeschaut. Und es ist total krass, was die ForscherInnen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, herausgefunden haben. Zum einen haben die Sendungen der Tagesschau, zum Beispiel im Langzeitverlauf von November 2007 bis Oktober 2022, die haben sie ausgewertet und dann das Gesamtprogramm auch im ersten ZDF und WDR-Fernsehen angeschaut, so von Juli 21 bis September 22. Und dann kamen sie auf eine Zahl von 2,4% der Sendezeit. Also das Thema Klima wurde zwischen 2021 und 2020 nur so von 1 bis 2,4% der Sendezeit bloß behandelt.
Alter, so. Schäder.
Das ist total krass und man hat sich auch nur wirklich Klima als Begriff angeschaut. Das heißt, da ist auch sowas drin wie Familienklima oder so. Also da hat man erstmal nur so eine quantitative Analyse gemacht. Das heißt, also das 1 bis 2,4% der Sendezeit, das könnte auch wirklich irgendwie 1% sein. So wenn man diese Familienklima-Sachen rausrechnet. Total krass. Ja. Und sich das anzuschauen und gleichzeitig zu wissen, wir hatten letztes Jahr in Europa 2022 tatsächlich laut dem WHO 15.000 Hitzetote zusätzlich durch die Klimakrise in Europa. So, und das sind so Dinge, die einem auch dann eben nicht erzählt werden, weil sie es nicht in die Sendezeit schaffen, die dafür vorgesehen ist, in diese eine kleine einzelne Sparte, in dieses Partikularinteresse, in das es irgendwie gemacht wird.
Ich wusste nicht mal, dass es das gibt. Also was ja jedes Jahr gezeigt wird, sind Autounfälle und sowas. Aber ich habe noch nie von Hitzetod gehört. In Europa vor allem. Das ist für mich, also, dass es das hier gibt, nicht krass. Nee, ich muss die ganze Zeit daran denken, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, Corona, alles steht still, es wird nicht mehr geflogen. Ja, es wird nicht mehr geflogen. Und da hat die Klimakrise, ich will es nämlich nicht Krise nennen, da hat das Klima nämlich Aufmerksamkeit bekommen, weil wir ja ein Jahr super wenig geflogen sind, super wenig gefahren sind, die Läden teilweise geschlossen waren, kamen noch Delfine an die Ostsee und so und man hat Bilder gezeigt, Satellitenbilder, wie sauber die Luft für einen Tag war, weil halt so wenig geflogen wurde und so. Und da hat man noch gezeigt, hey, da ist der grüne Daumen, weil Corona durften wir eh das Haus nicht verlassen, jetzt ist wieder Chico. Und man hat dann, das sind dann auch diese 1% wahrscheinlich, hat dann erst gezeigt, dass das überhaupt nichts gebracht hat, wenn man das für ein paar, nur weil ein paar Wochen jetzt nichts geflogen ist, richtig, heißt es nicht, dass die Klimakrise vorbei ist. Aber die Nachrichten, die waren da so stolz drauf, weil, ey, es ist clean und da kommen gerade Tiere wieder aus den Gewässern, die haben wir noch nie gesehen. Und das, da hat das Klima die Aufmerksamkeit bekommen, von der du die ganze Zeit redest.
Ja,
und
danach, aber dann hat man auch ein gutes Gewissen dann gehabt, genau, wenn man diese Nachrichten dann auch konsumieren konnte. Ja.
Ihr sagt es ja die ganze Zeit, guck mal, Russland, Corona und so, das sind alles Sachen, die passieren in der Welt, auch hier so ein bisschen, aber alles, was uns auch stark befasst, das wollen die Leute auch irgendwie nicht hören. Die Leute haben Angst, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Wie oft kriege ich von meinem Vater zu hören, ich guck mir keine Nachrichten an, davon kriege ich nur schlechte Laune. So, Leute, ich glaube, die Leute wollen auch einfach nicht mehr. Es ist so krass, dieses Bewusstsein, sich Nachrichten anzugucken. Ich glaube sogar, dass es nicht nur Klima ist, sondern generell, ich habe selber Probleme, warum soll ich mich mit anderen Problemen befassen, wenn ich doch selber über den Tag kommen muss? Ich habe das Gefühl, das ist so ein Denken, womit viele, auch Erwachsene, durch den Tag gehen.
Ja, aber da muss man auch sagen, also ich weiß nicht, es wird ja einem auch nicht einfach gemacht. Also wir sind gezwungen, in diesem System zu arbeiten, um uns irgendwie unsere Existenz zu sichern. Und das sind dann viele Stunden am Tag, die draufgehen. Und dann kommt man ermüdet nach Hause und sich dann auch noch mit diesen Themen zu beschäftigen. Ich kann es ja nachvollziehen, dass es voll anstrengend ist und dass man dann sagt, ich verzichte eher darauf. So. Gleichzeitig, so geht's halt, also es ist im Einzelnen, beim einzelnen Individuum immer nachvollziehbar. Aber das gesamtgesellschaftliche Phänomen ist, wird's halt schwierig. Und da muss man sich auch vielleicht fragen, okay, so, warum schaffen wir es eigentlich nicht innerhalb des Systems, so mit unserem Tagesablauf irgendwie dafür auch Zeit freizuschaufeln für dieses Thema? Und ist es vielleicht so, dass es denselben Grund hat, also diese Klimakrise vielleicht auch darauf aufbaust, dass Menschen ausgebeutet werden und Umwelt ausgebeutet wird, Natur und Mensch. Und deshalb wir diese Klimakrise haben, weil ja, RWE hat halt oder andere Energiekonzerne haben halt damit jahrzehntelang unfassbar viel Geld gemacht. Und jetzt haben wir halt irgendwie weiterhin das Problem, dass wir es aufgrund halt darüber, dass wir unsere Arbeitskraft verkaufen müssen, über viele Stunden am Tag hinweg, damit wir hier überhaupt über den Tag kommen, auch nicht die Möglichkeit haben, uns dieses Thema zu widmen. Also es wird einem ja wirklich nicht einfach gemacht, aber da ist es mir halt immer wichtig, auch diese ganzen Zusammenhänge aufzuzeigen, zu sagen, okay, ja, vielleicht muss man das grundsätzlich hinterfragen, das Wirtschaftssystem, in dem wir sind, und vielleicht, genau, ist es vielleicht auch gar nicht richtig, dass wir nicht mal Zeit haben, uns irgendwie zu engagieren am Tag. Also ja, da vielleicht einfach den 8-Stunden-Tag auch hinterfragen per se.
Meine Frage, weil wir reden ja die ganze Zeit von Job und so, ist das eigentlich, bist du da angestellt? Mhm. Bist du, also wie muss man sich das vorstellen? Ich habe da ja so gar kein Bild von tatsächlich. Ja,
wir machen das komplett unentgeltlich. Also das ist quasi ein Ehrenamt. Und es ist eine lose Bewegung, also es ist jetzt auch kein eingetragenes Ehrenamt bei einem bestimmten Verein, sondern weil es halt keine eingetragene Organisation oder ein eingetragener Verein ist, ist es halt Engagement bei einer Bewegung. Du musst da auch nicht irgendwie Mitglied sein oder so, Greenpeace, du musst da schreiben und dann bist du Mitglied, sondern du, wenn du Lust hast, kommst du dazu. Und wenn du ein, zwei Mal da warst, hast du auch die Möglichkeit, irgendwie Stimmrecht zu haben. Wir müssen ja auch Dinge beschließen in der Runde. Und dann hast du eigentlich die Möglichkeit, dich in allen Bereichen zu engagieren. Also das, was dich halt interessiert, wenn du sagst, ich habe meine Fähigkeiten eher im Bereich Social Media, ich kann total gut Grafiken designen. So, dann schnupperst du in der Social Media AG oder du bist ein total guter Redner und siehst dich gut vor der Kamera oder auf Bühnen. Dann schaust du, ob du dich vielleicht im Presseteam gut aufgehoben fühlst. Ja. Also da gibt es eigentlich für jeden Menschen, der einfach nur ein bisschen Zeit und Motivation mitbringt, immer genug zu tun. Da ist halt aber die Frage, und da kommen wir dann wieder zu dem Arbeitsthema. Also ich habe halt das Privileg, aktuell nicht arbeiten zu müssen. Mir die Zeit einfach nehmen zu können, neben dem Studium mich zu engagieren, weil ich halt ein Stipendium habe. So. Ich habe in der Schulzeit damals mich halt reingehängt und es hing damit zusammen, dass ich auch nicht genau wusste, ob ich jetzt Psychologie oder auf Lehramt studiere. Und vielleicht kennt ihr die NCs, die dann im Psychologiestudium ganz gelten. Genau, deswegen habe ich mich halt reingehängt und dann hatte ich aber auch die Möglichkeit, halt ein Stipendium zu kriegen für das Studium. Und das kam mir sehr gelegen. Das hat mir überhaupt die Tür eröffnet in diese aktivistische Welt. Ansonsten müsste ich halt jetzt nebenbei arbeiten und wäre auch kaputt wahrscheinlich am Ende des Tages. Und es wird mir schwerfallen, mich diesem Thema so zu widmen. Und ich hätte das auf jeden Fall nicht die Möglichkeit, das in diesem Ausmaß zu machen. Und das ist total schade, dass es irgendwie ein Privileg ist, sich aktivistisch zu betätigen.
Wenn wir da nochmal bleiben, auch mit diesem Arbeiten und sich damit zu beschäftigen in seiner ja eigentlich Freizeit. Und dazu kommen wir mal zu einer Frage, die wir sehr spannend fanden. Wir haben ja bei Instagram eine Umfrage gemacht mit denen, was die Leute so interessiert hat. Und die eine Frage geht so ungefähr in die Richtung, weil aktuell wird ja auch einfach sehr, sehr viel in die Richtung argumentiert und das fanden Alex und ich auch sehr spannend, wurde nämlich in der Doku von Joko da mit aufgegriffen, dass aktuell von allen Seiten eigentlich sehr viel Verantwortung auf den Einzelnen irgendwie abgewälzt wird. Du musst Strom sparen und du musst Biofleisch kaufen und was auch immer. Aber wie du auch schon sagst, man bewegt sich ja irgendwie immer halt im Rahmen dieses Systems mit auch dann eben eingeschränkten Möglichkeiten und eingeschränkter Kraft, die man zur Verfügung hat, noch nach der Arbeit. Und eine Frage, die hier gestellt wurde, ist es zu erwarten, dass die großen Regierungsparteien zeitnah wirklich gerechte Klimapolitik betreiben, anstatt Bürgerinnen und Bürgern die Verantwortung zu überlassen?
Ja. Total wichtige Frage, auch eine sehr grundsätzliche Frage. Also es gab ja auch schon Hoffnung bei einigen, ne? Das kann man nicht leugnen, als die Grünen jetzt zum Beispiel Teil der Regierung wurden. Ne? Grünen in der Regierungsbeteiligung, ja. Wir sind eine überparteiliche Bewegung, muss man dazu sagen. Das heißt, wir sind nicht gebunden an irgendeine Partei. Wir haben unterschiedlichste Menschen, die unterschiedliche Parteibücher haben oder auch gar keine, so wie ich. Ja, dann war, weil die Grünen sich das halt so auf die Fahne geschrieben haben, war bei einigen schon so die Hoffnung da. Und dann kam Lützerath. Und ich weiß nicht, ob ich dazu noch viel sagen muss. Aber Lützerath ist ja ein Dorf, das bedroht ist durch, quasi dadurch, dass es zerstört werden soll für die Kohle, die darunter liegt, durch den Energiekonzern RWE. Genau, die Grünen haben maßgeblich mit RWE mit dran verhandelt, dass Lützerath eben dann entsprechend auch abgebaggert werden kann.
Wirklich?
Für die Interessen. Ja, ja, selbst. Und das ist total krass, denn Mona Neubau, das ist die Ministerin jetzt in NRW, die da mit diesem Deal quasi mitverhandelt hat, mit Habeck zusammen und dem RWE-Chef. Mona Neubau war eine Person, die Wahlkampf mit uns gemacht hat. Die war in Lützerath, die war in den bedrohten Dörfern, an denen wir demonstriert haben und hat quasi auch von dort aus Wahlkampf gemacht während der Bundestagswahl. Sie hat da posiert mit uns. Und hat dann, und unter dem Bild ist immer noch auf Instagram zu finden, total, total spannend, dass sie auch nicht gelöscht hat, steht da drunter, Hashtag alle Dörfer bleiben. Und dann ist dieselbe Person, der Menschen wirklich Vertrauen geschenkt haben, unter anderem, die Stimme gegeben haben, die dann tatsächlich jetzt die Möglichkeit hat, was dran zu verändern. Und dann verhandelt sie mit in diesem dreckigen RWE-Deal mit Robert Habeck zusammen, dass Lützerath abgebaggert wird. Also das ist total krass und deshalb war halt mit der Begründung, dass dann andere, dass der Kohleausstieg insgesamt früher geschehe, also statt 2030. Aber es ist irgendwie ein Scheinkompromiss, weil das stand schon fest, dass es nicht mehr rentabel ist nach 2030. Also das war einfach nur noch nicht in Gesetzesform gegossen, aber es war allen klar, dass es eh nicht mehr passieren wird. Und dann haben die quasi so, ich fand es auch total spannend, wie Robert Habeck dann auch noch auf Applaus gehofft hat von uns als Klimabewegung. Meint dann so, ja, und ich hoffe, das kommt entsprechend auch bei der Klimabewegung an, dass wir es geschafft haben, dass wir den Kohleausstieg aus 2030 vorziehen. So. Und wir waren total, also wir waren natürlich, wir haben uns sehr chauffiert darüber, weil wir uns dachten, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr das auch noch als Gewinn und als etwas, was applauswürdig wäre, irgendwie versucht zu Frame. Und dann vor allem ne, die Person Mona Neubau, die davor mit uns da Wahlkampf gemacht hat. Also das war wirklich, das war grüne Heuchelei, dem war wirklich keine Grenzen gesetzt. Deswegen war auch der Januar in diesem Jahr, 2023, hatten wir eine große Demonstration in Lützerath, als dann quasi Tag X ausgerufen wurde, als das Dorf tatsächlich geräumt wurde durch Polizistinnen. Ja. Da hatten wir eine große Demonstration und haben uns genau darüber dann vor allem echauffiert. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass viele Menschen Vertrauensverlust hatten in die Politik oder auch in eine bestimmte Partei. Weil jetzt die Frage ja lautete, ob man glaubt, dass die Politiker eine klimagerechte Welt irgendwie schaffen kann oder Politik machen in absehbarer Zeit, klimagerechte Politik. Ich glaube, was sie schaffen, ist auf jeden Fall mehr. Man muss sagen, es gibt schon einen Unterschied zwischen dieser Regierung und der anderen, wenn es um die Ziele geht, die dann gesetzt werden etc. Aber es ist viel zu wenig und es gibt immer noch irgendwie großen Handlungsbedarf. Aber Da kommen wir gleich zu, über die Verantwortung, die der Einzelne hat, oder?
Ja, ja, richtig makaber, das ist kein Witz. Ich habe vor einer Woche bei TikTok vom RWE-Account gesehen, wie sie den Job für den Kohleabbau, also diese, der diese Maschinen fährt, schmackhaft zu machen. Mit einer tollen, mit tollen Konditionen, einem attraktiven Gehalt und so. Kein Witz. Ich habe das wirklich gesehen und dachte mir, Junge, nach all dem, was gerade abgeht, bewerbt ihr diesen Job auch noch. Und was mir darauf auch noch eingefallen ist, wie schlimm das eigentlich gerade ist. 2 Monate später ist doch auch bekannt geworden, dass Biden den Vertrag unterschrieben hat, dass in der Arktis Öl abgebaut werden kann. Also, dass man nach Öl bohren kann. Ich finde, je länger wir drüber reden, desto mehr will ich eigentlich zu dieser richtig großen Frage kommen, das wird dann aber auch der Abschluss sein, dieses, haben wir überhaupt noch eine Chance? Können wir eigentlich einpacken? Also das ist so die Frage, die ich mir immer länger stelle, weil vor allem, wenn wir dir diese Frage stellen, ob die Politik klimagerechte Politik macht und du kannst uns kein Ja sagen, sondern erzählst uns, es werden Verträge gemacht, dann sitze ich hier und denke mir, wo ist der Hoffnungsträger? Was muss jetzt passieren? Dass wir noch irgendwie eine Chance haben, bevor die Erde in 50, 60 Jahren sagt, ja, dankeschön, ich verabschiede mich dann mal von euch, so.
Vielleicht nochmal kurz zu anderen Fragen.
Ja, sehr gerne.
Genau, die Frage lautet ja, ob wir Hoffnung drin haben oder Vertrauen darin, dass die Politik klimagerechte Politik machen kann. Und da würde ich einmal unterscheiden zwischen Klimaschutz und Klimagerechtigkeit. Mhm. Denn sie macht viel Politik in Richtung Klimaschutz. Und was ich damit meine, und diese Unterscheidung ist meines Erachtens sehr wichtig, denn Klimaschutz basiert quasi auf Emissionsreduktion. Du kannst Klimaschutz verstehen als, es werden mehr Solarpaneele aufgebaut, mehr Windräder. Dadurch wird der Treibhausgasausstoß geringer, weil wir weniger fossile Energien verbrennen. Und entsprechend gehen die Emissionen runter. Das ist total wichtig, ein Grundpfeiler von Klimagerechtigkeit, aber eben nur ein Grundpfeiler. Denn die Frage ist natürlich auch so, wie erreichen wir diese 1,5 Grad? Wie erreichen wir diese Klimaneutralität mit diesem Klimaschutz? Und dieses wie passiert das Ganze? Und wie kommen vielleicht Menschen und Umwelt, wie gehen die vielleicht daran zugrunde teilweise auch? Das sind so Fragen, die sich halt der Klimagerechtigkeit widmet. Und Klimagerechtigkeit beruht quasi auf der Annahme, dass die Klimakrise per se total ungerecht ist. Also was heißt per se, aber weil die Menschen halt ungerecht sind und in den letzten Jahrhunderten ungerecht gewirtschaftet haben und unterschiedlich Menschen irgendwie behandelt haben, ist es so, dass die Klimakrise das entsprechend auch spiegelt. Und Menschen, die zum Beispiel kaum etwas zur Klimakrise beigetragen haben, Orte und Regionen des sogenannten globalen Südens, jetzt trotzdem die Hauptleidtragenden sind. So, und das ist eine unfassbar große Ungerechtigkeit. Also zahlen quasi die Rechnung für den Preis, den wir halt geschaffen haben. Klimagerechtigkeit fragt eben halt auch so, okay, wo kommen diese Solarpaneele her, die wir jetzt einkaufen und die wir irgendwo aufstellen? Und wo werden die eigentlich aufgestellt? Zum Beispiel ist es so, dass die Politik natürlich versucht, innerhalb des Systems so kostengünstig wie möglich sogenannte Klimaschutz oder Klimaneutralität zu erreichen. Und das macht sie, indem sie halt günstig diese Solarpaneele einkauft. Wo kauft sie das ein? Wo werden die zusammengebaut? Für die Solarpaneele notwendige Bausteine werden unter anderem unter Zwangsarbeit von Uigurinnen in China in Internierungscamps zusammengebaut. Und das sind so, also es ist total krass, weil ungefähr 30 bis 40% der Solarpaneele, die weltweit halt eingekauft werden, aus dieser Region kommen. So, ja. Diese Bausteile. Und das ist total krass, dass das in Xinjiang zusammengebaut wird. Und natürlich dadurch, dass die ArbeiterInnen nicht bezahlt werden, dass unter Zwangsarbeit passiert, ist es halt für uns dann profitabler, dort das Ganze einzukaufen und so unsere Klimaneutralität quasi zu erreichen. Aber das ist halt dann keine klimagerechte Politik, so, sondern eine, die halt vielleicht emissionsmindernd ist. Aber darum geht's ja nicht, weil warum engagieren wir uns überhaupt so fürs sogenannte Klima? Weil wir uns natürlich um die Menschen auch bemühen und eine gerechtere Welt schaffen wollen. Aber wenn das halt wenn wir uns hier auf die Schultern klopfen wollen dafür, dass wir Klimaneutralität erreicht haben, aber dabei halt total missachtet haben, welche kolonialen, neokolonialen Strukturen wir weiter dadurch festigen und zementieren, ja, dann ist es halt auch nicht das Wahre. Aber in diese Richtung bewegen wir uns halt mit der aktuellen Klimapolitik. Die basiert halt weiterhin irgendwie auf Ungerechtigkeiten und versucht halt nur diesen einen Pfeiler, der wichtig ist, mit Emissionsreduktion zu behandeln, aber so, wie es dabei den Menschen geht, wie es um globale soziale Gerechtigkeit geht, auch hierzulande. Das wird total außer Acht gelassen. Und deshalb, ja, sehe ich da wenig Hoffnung, dass die Politik, sage ich mal, die Regierung, die wir haben, eine tatsächlich klimagerechte Politik, die den Namen auch verdient, machen wird.
Also für die Leute, die ein bisschen mehr darüber wissen wollen, also ich hasse es, Werbung zu machen, The World's Most Dangerous Show hat das auch thematisiert, das mit den Panels. Es ist nämlich auch wieder so eine Sache, man hat so einen Hoffnungsträger, hey, Solarpanel ist doch die Zukunft, und dann aber immer diese Kehrseite, also es gibt immer eine schlechte Seite dazu, und das verstehen immer viele Leute nicht. Nur weil wir jetzt eine Sache tun, heißt es noch lange nicht, dass es damit getan ist. Ist es halt auch am Ende immer, egal worüber wir jetzt reden, am Ende heißt es immer, die Konzerne müssen was ändern und die Politik muss was ändern. Also wir können noch so viel tun, aber solange die nichts machen und es immer nur um Geld und Macht geht, habe ich das Gefühl, ändert sich da gar nichts. Also,
ja. Nee, total, weil wir wissen ja auch, es werden sich halt nie genug Menschen in diesem System entsprechend verhalten können. So, wir haben nicht mal die Möglichkeiten, das zu tun. Die Menschen können es sich nicht leisten, in den Biomarkt zu gehen, wenn sie von Hartz IV leben müssen. So, und das ist halt irgendwie eine privilegierte Vorstellung, zu denken, ja, wir alle mit unserem Konsumverhalten müssen uns nur perfekt verhalten, dann wird das schon funktionieren. So, wenn einem die Möglichkeiten nicht gegeben werden, das zu tun, wie soll das Ganze klappen? Die Rechnung geht nicht auf. So, wir brauchen halt allumfassende politische Reglementierungen. Und solange halt die eigentliche Ursache der Krise, nämlich die Ausbeutung von Mensch und Natur, nicht gestoppt wird, solange die RWE-Bagger nicht stillstehen und Heidelberg-Materials weiterhin in Indonesien, zum Beispiel indigene Gruppen, vertreibt, um dort Rohstoffe für ihre klimaschädliche Zementindustrie zu fördern, solange werden wir halt, ob wir wollen oder nicht, ob wir eine klimaneutrale Seife gekauft oder nicht, in Wohnungen leben, die aus diesem Zement gebaut werden. Und dagegen tut dann halt also dieses individuelle Konsumverhalten im Alltag nicht wirklich was. Dagegen hilft nur, sich halt zu organisieren. Wir werden uns aus diesem fossilen, ausbeuterischen System nicht einfach frei kaufen können, so als KonsumentInnen, sondern nur frei kämpfen. Das lehrt uns die Geschichte wieder und wieder, dass so für uns heute selbstverständliche Freiheiten wiederum auch aktivistische Errungenschaften organisierter sozialer Bewegungen der Vergangenheit sind. Und so, das ist für uns heute normal, dass wir nur 8 Stunden arbeiten und nicht 12 und nicht für einen Tagelohn von 1,5 Mark, aber das wurde von der ArbeiterInnenbewegung erkämpft. So, das war nicht irgendwie mit Forderungen und Bitten nur getan. Und ich glaube, das ist halt total wichtig, dass wir uns da auch unserer Macht als organisiertes Kollektiv halt irgendwie bewusst werden, weil ansonsten wird das Ganze nichts. Die werden nicht freiwillig weniger Profite versuchen zu erwirtschaften.
Hast du das RWE-Loch oder das in Hamburg, hast du das schon mal mit eigenen Augen gesehen? Ich stell's mir richtig unheimlich vor.
Unfassbar unheimlich. Und total krass. Das sind so Dystopie und Utopie nebeneinander. Also wirklich, du kannst da so eine Grenze ziehen, weil als das Dorf noch lebte, war das ein total utopischer Ort für viele, wo so viele auch tatsächlich Klimagerechtigkeitsbewegungen, die sehr dekolonialen, antikapitalistischen Ansatz hatten, auch zusammengekommen sind, da halt über Jahre hinweg das da belebt haben und daraus auch ganz viele Bewegungen und Aktionen und so weiter entstanden sind. Und dann direkt daneben dieses riesen Erdloch. Und es ist, man unterschätzt es extrem, wenn man sich nur so Bilder anschaut, digital. Und wenn man davor steht, sieht man, wie unheimlich das Ganze ist, dass dieses Loch sich immer weiter annähert, so dem Dorf. Und man irgendwie das Gefühl hat, oh Gott, also bald ist es soweit, es steht uns bis zum Hals. Und das war aber gleichzeitig halt, was einem wieder Hoffnung gegeben hat, so in dem Moment war, dass du halt nochmal weiter schaust, so, und merkst, ey, da sind Dörfer wie Keinberg zum Beispiel, die gerettet wurden. Also es sind viele, so ungefähr eine Handvoll Dörfer wurden ja gerettet, bevor Lützerath quasi, ich sag mal, geopfert wurde für die Profitinteressen. Und das war halt nur möglich, weil wir vorher auch jahrelang da waren und für die Dörfer gekämpft haben. Es hätte anders nicht funktioniert, wenn wir uns da nicht wirklich widerständig gegeben hätten. Und das ist es, glaube ich, was uns auch Hoffnung gibt, dass wir uns gemeinsam organisieren und es schaffen, dass tatsächlich auch Fortschritt erzielt wird, klimagerechter Fortschritt, und diese Dörfer erhalten bleiben und die Kohle darunter bleibt und die Menschen nicht weiter eben ja mit noch mehr Hitzetoten zu tun haben. Und das sind so Dinge, die man halt aber nur gemeinsam schafft und nicht, wenn man im stillen Kämmerlein sich sein Konsumverhalten verändert, was total löblich ist. Ich will das gar nicht irgendwie da zynisch mit umgehen, aber es ist halt nicht die Lösung. Und das ist, glaube ich, wichtig, das zu verstehen, dass nicht die Lösung ist, dass wir uns alle nur ins stille Kämmerlein verziehen und unser Verhalten reflektieren, weil da freuen sich auch und die Unternehmen und die Politiker an, die lachen sich da auch ins Fäustchen, weil sie sich denken, ach gut, wir konnten die Verantwortung erfolgreich verlagern und abgeben und weiter delegieren und haben selbst irgendwie dann, werden selbst quasi nicht mehr zur Verantwortung gezogen.
Genau, um das nochmal, die ganzen letzten 20 Minuten nochmal auch zum Abschluss zu bringen. Meine persönliche Meinung, also Politikenttäuschung ist natürlich überall sichtbar, dafür muss man sich ja nur Umfragen angucken, aktuelle. Meine persönliche Meinung ist auch einfach Freiheit und so, das ist alles toll und Kapitalismus ist auch eine tolle Idee im Grundsatz mal gewesen, aber kann das einfach nur unterschreiben. Im Einzelnen liegt halt nicht die Kraft, sondern eben in gewissen grundsätzlichen strukturellen Veränderungen. Und ich bin auch der Meinung, die Menschen werden am Ende dankbar sein, wird immer in den Medien ja auch so ausgeschlachtet, die Grünen, die Verbotspartei. Ich sag, die Menschen, genau wie die Schüler in meiner 5. Klasse, die sind am Ende froh, wenn man denen zu ihrem eigenen Besten Sachen auch verbietet. Meine persönliche Meinung.
Und es schafft ja auch Freiheiten. Also es ist ja gar nicht so, wenn mein Unternehmen zum Beispiel reglementiert werden, dass es auch wirklich große Verbote für uns im Alltag bedeutet. Ich bin total froh, wenn zum Beispiel es verboten wird, dass T-Shirts, die in Bangladesch zusammengenäht wurden unter einem Hungerlohn, dann hier nicht verkauft werden. Und was für eine Freiheit würde es bedeuten, durch die Einkaufsmeilen zu gehen und dann sich jedes T-Shirt in die Hand zu nehmen und zu wissen, das wurde fair produziert, weil wir gar nicht hier solche Sachen einkaufen, weil wir das gar nicht unterstützen, weil wir dafür sorgen, dass die Menschen entsprechend bezahlt werden. So, und wie toll wäre das, wenn die Unternehmen entsprechend diese Reglementierungen auferlegt bekommen würden, und das würde für uns im Alltag eine total große Freiheit auch bedeuten, dann sich keine Gedanken darüber zu machen, hat es denn dieses und jenes entsprechende Zertifikat? Fühle ich mich gut, wenn ich mir das, das ist wirklich wieder eine Verlagerung, sonst von Verantwortung. Wenn wir die eigentlichen Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft ziehen, dann werden immer wir die Leidtragenden sein.
Jetzt haben wir viel gesprochen und sind damit auch schon wirklich am Ende. Wir haben jetzt sehr lange gesprochen, es war aber auch einfach sehr interessant und ich könnte auch noch ewig weitersprechen, weil es wirklich sehr, sehr interessant ist, und Alex und ich reden immer unglaublich viel eigentlich übers Klima zwischendurch mal, auch als eher so als Spartenthema, aber jetzt mal wirklich mit jemandem zu sprechen, der auch wirklich etwas Sinnvolles dazu beitragen kann, worüber wir uns unterhalten, unglaublich viel Spaß gemacht. Und jetzt würde ich dich nochmal bitten, zum Abschluss, jetzt haben wir schon sehr, sehr viel gesprochen, vielleicht in einem Satz prägnant mal an die Leute zu formulieren, vielleicht einen kleinen Appell. Jetzt haben die Leute alles Mögliche gehört und jetzt fragen sich die Leute aber, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich die Folge gehört, was ist jetzt mein nächster Schritt, was kann ich tun? Was würdest du den Leuten sagen und als Appell mitgeben?
Es gibt immer Hoffnung, wenn wir nur mutig genug sind, sie zu sehen. Also diese Klimakrise ist von Menschenhand verursacht worden und sie kann auch nur durch unsere Hand quasi wieder gelöst werden. Und entsprechend ist es wichtig, dass wir wissen, was wir zu gewinnen haben. Wir haben nichts minder zu gewinnen als eine Welt, die sich auszeichnet, keine Hitzetoten in dem Ausmaß mehr zu kennen, die sich auszeichnet, keine Dürren zu haben, die ganzen Waldbrände in viel geringerem Ausmaß, und halt in einer Welt zu leben ohne Vertreibung und Ausbeutung, in Frieden, und zwar halt in der ganzen Welt. Und dafür lohnt es sich zu organisieren. Wir müssen uns gemeinsam aus diesem System kollektiv befreien, aus diesem fossilen kapitalistischen System. Und dafür braucht es nichts weiter als Motivation und etwas Zeit. Man muss keine Expertin in diesem Thema sein. Man muss einfach nur ein bisschen Motivation für die Sache mitbringen und die Zeit haben. Und dann seid ihr schon perfekt ausgerüstet für den Klimagerechtigkeitskampf.
Das hast du sehr schön gesagt.
Ich habe überlegt, am Ende benutzen wir nochmal 2 Minuten für einzelne Sachen. Also zum Beispiel, wenn man gar kein Thema hat, aber Sachen erzählen möchte. Wir nennen das dann der letzte.
Ich habe auf meinem Arbeitsweg an der Landstraße einen Baum. Und der Baum sieht so juicy aus wie aus einem Bilderbuch, dass ich mir immer denke, oh, da würde ich gerne mal drunter stehen, wenn es voll dolle regnet. Weil da drunter ist es immer komplett trocken. Das ist ein Märchen, ein Baum. Wirklich, sieht richtig geil aus. Ich denke mir jedes Mal, wenn ich da vorbeifahre, oh, wenn es regnet, würde ich da gerne mal drunter stehen. Und jetzt, nach dem Unwetter am Donnerstag, habe ich gesehen, ist der Baum einfach gefühlt in 2 geteilt. Der eine, der besteht aus 3 riesigen Ästen, und einer davon liegt auf dem Boden, schwarz verkohlt, weil da der Blitz eingeschlagen hat. Und du kannst richtig sehen, wo der Blitz eingeschlagen hat. Komplett faszinierend, habe ich noch nie gesehen.
Genau, also wir hatten letzte Woche eine Aktion zum Thema Klimaflucht. Denn der 20. war der Weltgeflüchteten-Tag. Und wir haben mit Greenpeace zusammen als Fridays for Future auf der Alster eine Aktion gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr davon mitbekommen habt. Auf jeden Fall haben wir so ein großes Banner, auf dem Klimakrise ist Fluchtgrund drauf stand, dann quasi zum Schwimmen gebracht. Und das hatte total schöne Bilder erzeugt auch. Und wir sind dann aber, waren so 20, 30 Kanus und auch unter anderem Tretboote, die dann an der Aktion beteiligt waren. Mit Tretbooten haben wir dann aber eher so, genau, Sprüche gerufen und noch so für, aber so nebenbei Aktionen gemacht. Und mit den Kanus wollten wir aber halt dieses Banner halten und dann so ein einheitliches Bild damit auch erzeugen. Das mhm. Genau, dass jetzt irgendwie nicht Kanus und Tretboot. Ja, total irgendwie chaotisch da sind im Bild. Und dann haben wir aber haben wir so ein bisschen vergessen, was die Idee war und wo die Tretboote und Kanus eigentlich hin sollten, zu welcher Aktion. Und dann habe ich mit jemandem, der auch bei Greenpeace arbeitet, der mich gefragt hat, ob ich nicht vielleicht auch nochmal in das Tretboot möchte, was freistand und so, das er wirklich einfach so schon nutzen wollte. Sind wir dann, haben wir dann so ein bisschen die Fotoaktion mit den Kanus gecrashed, mit dem Tretboot. Also wir sind da dahin und dachten uns so, ja, vielleicht machen wir einfach mit. Und solange wir schnell genug und kräftig genug treten, kriegen wir es auch hin, hinterherzukommen. Ja, im Endeffekt ist man dann halt schon aufgefallen, so auf den Bildern. Und wir waren langsam, wir haben dann auch es irgendwann nicht mehr geschafft, hinterherzukommen. Also wir wollten so im Uhrzeigersinn um das Banner rumfahren. Das haben die Kanus auch richtig gut hinbekommen. Und wir dachten uns, wir reihen uns ein mit dem Tretboot. Und dann haben wir es nicht mehr geschafft, weiterzutreten. Und irgendwie sind wir dann auf der Stelle, sind wir ständig getreten. Und dann hat sich das Ganze gestaut, die Kanus. Und das sah auch nicht mehr gut aus auf den Bildern. Und dann haben wir uns dann halt wieder irgendwie aus dem Bild bewegt und geschaut, dass wir irgendwie wegkommen und wurden dann von Kanus weggezogen. Also dann gab's dazu, hat jemand ein Seil festgehalten, das in unserem Tretboot gebunden war und musste dafür sorgen, dass wir quasi ja da wieder für Ordnung sorgen. Also das war irgendwie schon ein witziges, ja, irgendwie eine witzige Aktion. War so nicht geplant, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wir haben aber auch wieder dann, glaube ich, draus gelernt.
Und ich habe mit einem Intro aus den Nachrichten angefangen und beende die Folge mit Kommentaren. Und zwar habe ich es ja eben schon angesprochen, gibt es ja diesen Tagebau in Hambach, wo quasi die Kohle abgebaut wird. Und weil das Ganze ja auch ziemlich toll aussehen kann, hat RWE auch Aussichtspunkte gemacht für die Leute, weil die Leute sollen sich das ja auch angucken, ne? Und es gibt auch Leute, die haben Kommentare dagelassen. Und die werde ich einfach kommentarlos vorlesen. Das ist mein letzter Satz und dann kann gerne von euch jemand übernehmen. Hier mal ein paar Kommentare vom Aussichtspunkt in Hambach. Sehr überwältigend zu sehen, wie weit der ganze Tagebau geht und wie klitzeklein man im Vergleich selbst ist. Es gibt einen Parkplatz direkt in der Nähe und der Weg ist hoch und nicht allzu beschwerlich. Definitiv sehenswert. Ralf schreibt: Ein toller Ausblick auf das riesige Loch des Tagebau. Wenn hier dann in vielen Jahren ein See entsteht, wird das auch richtig beeindruckend sein. 5 Sterne. Brigitte schreibt: Ein Besuch wert, es gibt so viel Tolles zu bestaunen. Christian schreibt: Interessanter Ort mit Freizeitmöglichkeiten. Es gibt dort Parkplätze, man ist in einer Minute an der Abbruchkante mit toller Aussicht auf den Tagebau. Freizeitmöglichkeiten mit einem mittelgroßen Spielplatz, eine Veranstaltungshalle und ein Fußball-Golfplatz. Außerdem gibt es noch eine ganze Anzahl an Wanderermöglichkeiten zu Fuß oder Fahrrad. Achtung, es kann sehr windig dort werden. Schöner Tagesausflug, man muss es gesehen haben, eine wunderschöne Landschaft.
Ja, sehr schön. Wir danken dir. Ja, wir danken dir auf jeden Fall für deine Zeit. Und ich bin gespannt. Schreibt doch mal unten, wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr noch weitere Fragen? Und die können wir dann ja einfach an dich weiterleiten.
Also auch von mir, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich denke, aufgrund des Gesprächs, was ich jetzt so mitbekommen habe, denke ich, werden wir noch einiges von dir hören auf jeden Fall. Bedanken uns, dass du hier warst, dir die Zeit genommen hast. Und wünschen dir noch einen schönen Tag.
Hat mir auf jeden Fall auch viel Spaß bereitet. Danke für die Einladung. Gerne wieder, auf jeden Fall. Wir haben über viele Themen gesprochen, aber auch über viele noch gar nicht. Also ich glaube, wir hätten auch irgendwie den ganzen Tag sprechen können miteinander. Aber ja. Danke erstmal für die erstige Möglichkeit. Und ja, dann wünsche ich auch den Zuhörenden einen wunderschönen Tag noch. Ja. Danke, dass ihr eure Zeit mit uns verbracht habt.
Auf Wiedersehen, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.